Die Rolle der Kosten spielen bei der Geldanlage eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil sind sie zu hoch, wirst du unter Umständen deine finanziellen Ziele nicht oder nicht so gut erreichen. Aber dadurch, dass du dich für ETFs interessierst, hast du schon mal einen wichtigen Schritt gemacht, denn die Kosten bei ETFs sind ja grundsätzlich sehr, sehr niedrig. Aber trotzdem gibt es da verschiedene Kostenaspekte, die du kennen solltest. Und auf diese ganzen Aspekte gehe ich heute in meinem Talk mit Arne Schädel von Amundi ein. Er erklärt dir, welche Kostenfaktoren es gibt, welche du beachten solltest, wie du den besten ETF für dein Portfolio findest. Und zu diesem Gespräch, da wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo Arne, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Extra ETF. Heute geht es mal um ein Thema, was sehr wichtig ist für die ETF-Anlage, wo man sich auch gut darüber informieren sollte, bevor man einen ETF kauft. Es geht um die Kosten, die beim Handel von ETFs entstehen und auch bei der Investition von ETFs. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute darüber zu sprechen.
Hallo Markus, schönen guten Tag.
Arne, es geht ja um die Kosten, wie schon gerade erwähnt. Vielleicht bevor wir jetzt tiefer in die einzelnen Komponenten reingehen, magst du einmal uns einen groben Überblick geben, was denn da so für Kosten entstehen, und dann schauen wir uns die einzelnen Bereiche noch mal ein bisschen mehr im Detail an.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn man sich die Kosten für ein ETF-Investment ganz grob anschaut, hat man ganz wichtig zwei Ebenen zu betrachten. Man hat einmal die Ebene des Investors zu betrachten und die Ebene des ETFs, also des Anlagevehikels, in was man dann rein investiert. Und insbesondere, wenn man sich die Ebene des Investors anschaut, dann ist es natürlich sehr individuell. Also gibt unterschiedliche Arten, wie man den ETF kaufen kann, unterschiedliche Transaktionskosten, aber auch teilweise Depotgebühren, sowie auch der Börsenplatz muss natürlich ausgewählt werden. Und deshalb würde ich immer unterscheiden, einmal die Investorenebene. Das ist das, über was wir hier natürlich nur sehr allgemein reden können, weil jeder seine individuelle Situation hat. Und daneben dann natürlich die Produktebene. Das ist das, was in unserem ETF dann stattfindet.
Ja, genau. Also das sind zum Beispiel Ordergebühren und solche Sachen, was auf der Investorenebene stattfindet. Da kann ich ja nur auf unseren Depot- oder Sparplanvergleich nochmal hinweisen. Da kann man sich ja dann genau informieren, bei welchem Broker ich welchen ETF zu welchen Gebühren kaufen oder auch besparen kann.
Genau, dazu kommen dann ab und zu natürlich noch Börsenspesen, also nicht die Transaktionskosten selbst, die der Broker nimmt, sondern ein Cetra-Entgelt, eine Maklerkotage, ein Systementgelt. Und was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, sind natürlich die Geldbriefspannen. Das heißt also, wenn man kauft bzw. verkauft, fällt natürlich am Markt dann auch dann wahrscheinlich so die Hälfte der Geldbriefspanne in jede Richtung ungefähr an.
Ja. Wobei da man wahrscheinlich sogar sagen könnte, die sollte jetzt mal so ganz grob eigentlich auf jedem Handelsplatz gleich sein, ne? Weil es ist ein Market-Maker-Modell. Das heißt, alle handeln ja mehr oder weniger den gleichen Spread, sage ich jetzt mal. Oder im Prinzip sozusagen wird er dann für alle enger, wenn mehrere Market-Maker drauf aktiv Preise stellen.
Genau, wie du schon beschreibst, die Funktion des Market Makers ist genau dafür da, um die Spreads möglichst gering zu halten. Aber trotzdem wirst du wahrscheinlich schon in der Realität feststellen, dass die verschiedenen Marktplätze leicht unterschiedliche Spreads haben. Mhm. Was ich auch nicht vernachlässigen würde, ist auf jeden Fall die Uhrzeit, zu der du handelst. Das heißt also, man sollte immer darauf achten, dass die zugrunde liegenden Aktienmärkte auch wirklich geöffnet haben. Das heißt also, ein Handel um, was weiß ich, 22 Uhr, 21, 30 von deutschen Aktien ist vielleicht nicht ganz so gut, weil einfach weniger Handel im Markt, weniger Liquidität im Markt ist. Das heißt also, global gesprochen, wenn man jetzt Asien vielleicht so ein bisschen ausnimmt, der europäische Nachmittag ist wahrscheinlich so zwischen 15.30 bis Cetra-Schluss 17.30 ist wahrscheinlich so die Zeit, wo am meisten Liquidität in den Aktien im deutschen Markt verfügbar ist.
Mhm. Bevor wir jetzt die einzelnen Komponenten auf der ETF-Ebene anschauen, warum ist es so wichtig, auf die Kosten insgesamt zu schauen? Also, weil man könnte ja sagen, ja, hier mal ein paar Euro für einen Kauf, ein Sparplan kostet auch vielleicht nur eine Euro Ausführungsgebühr, wenn er was überhaupt kostet. Ob jetzt ein ETF 0,2 oder 0,5 kostet, ist ja auch nicht so viel, ist nur ein bisschen Unterschied. Aber warum ist es trotzdem so wichtig, aus deiner Sicht auf die Kosten zu achten?
Es ist die Länge der Laufzeit, ehrlich gesagt. Und bei der Länge der Laufzeit muss man natürlich aufpassen, dass man die laufenden Kosten möglichst gering hält und dass man die Kosten beim Kauf und dann später wieder beim Verkauf auch gut unter Kontrolle hat. Und lange Laufzeiten bedeutet einfach Zinseszinseffekte. Das heißt also, das, was ich heute nicht an Gebühren zahle, an irgendwelchen Kosten zahle, kann sich dann mit der hoffentlich positiven Wertentwicklung des Marktes einfach auf die lange Laufzeit mitentwickeln. Das heißt, je später man seiner Anlage Geld entzieht, und das ist jetzt auf verschiedene Ebenen gemünzt, desto besser ist es. Das trifft natürlich auch auf die Kosten zu.
Wenn man jetzt mal so eine typische Investorenentwicklung oder nicht vielleicht Investoren, sondern Produktentwicklungsphase sich anschaut, ja, dann gab es früher die aktiv gemanagten Fonds. Die sind die haben eine Verwaltungsvergütung, die haben vielleicht auch noch Vertriebsprovisionen beinhaltet und kosten, jetzt machen wir mal ein Beispiel, 1,5%. Und dann gab es die ETFs oder gibt die ETFs, die entsprechend günstiger sind, wenige Basispunkte bis vielleicht 0,1, 0,2%. Dieser Unterschied, woraus resultiert der? Weil das Management ist ja gar nicht so teuer bei den aktiven Fonds eigentlich, wenn man das nur separat betrachtet. Warum gibt es dann trotzdem so einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Typen?
Ja, zum Thema Management muss ich dir leider irgendwie ein bisschen widersprechen, Markus. Also der Unterschied zwischen einem Portfolio-Manager für einen ETF und dem für einen aktiven Fonds ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also wenn ich bei uns mir angucke, wie viele ETFs der einzelne Portfolio-Manager für einen ETF eben managt, dann sind das schon einige. Das heißt also, man muss da schon viel weniger Manpower und Kapazitäten aufwenden, um einen ETF zu managen, als jetzt zum Beispiel für einen aktiven Fonds der Fall ist, wo sich der Portfolio-Manager vielleicht mit Unternehmen trifft, wo er regelmäßig Research-Berichte liest und verarbeitet und dann auch dementsprechend entscheidet. Das heißt, beim ETF ist es doch eher begrenzt auf das möglichst genaue, möglichst effiziente Abbilden des Index und des zugrunde liegenden Marktes. Und das kann man, wenn man natürlich vernünftige Größenordnung hat, kann man das natürlich sehr weit automatisieren und dann auch mit Überwachung natürlich durch Tools durchführen.
Und das rechtfertigt dann also den hohen Unterschied, also beziehungsweise der Kostenvorteil sozusagen von den ETFs ist dann einfach so signifikant, weil es statistisch der Index einfach abgebildet wird und das ist die Rechtfertigung für diese deutlich niedrigeren Kosten.
Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall einer der wichtigen Gründe und natürlich muss man auch noch sagen, der ETF wird natürlich auch anders vertrieben, hauptsächlich über Direktbanken, sodass da einfach auch ein anderes Vertriebsmuster unterwegs ist.
Ich hatte kürzlich mal einen Talk, da ging es um den asiatischen Raum und da, das ist vielleicht auch ein exotischer Markt, weil er auch teilweise schwer zugänglich ist für ausländische Investoren. Und würdest du sagen, dass in so einem exotischeren Markt es nicht vielleicht dann doch besser ist, einen Manager zu haben, der aktiv bestimmte Aktien analysiert? Oder würdest du sagen, nee, da ist auch der Weg über den ETF, über ein Indexkonzept besser?
Ein absolut guter Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man sich ineffiziente Märkte anguckt, dann wird man Probleme haben, diese ineffizienten Märkte mit einem Index abzubilden. Und zwar sauber abzubilden. Und da ist wahrscheinlich in vielen Fällen der Informationsvorsprung eines aktiven Managers wirklich hilfreich. Und den bin ich auch dann gerne bereit zu zahlen. Man kann sich auch entsprechende Statistiken hier angucken. Es gibt regelmäßig alle Halbjahr zum Beispiel von S&P-Auswertungen, in welchen Märkten können die ETFs besonders gut punkten. Und wenn man sich diese Märkte anguckt, stellt man fest, es sind fast immer die effizienten Märkte, die hochliquide sind. Da haben die ETFs einen ordentlichen Vorteil.
Und bei den Schwellenländern ist es dann anders. Wobei, da muss man sagen, ja, wir sind jetzt hier auf einer sehr tiefen Ebene schon. Ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass die Chancen für einen ETF, den Markt besser abzubilden, viel, viel höher sind aufgrund der anderen Kostenstruktur als für einen aktiv gemanagten. Und der aktiv gemanagte, der muss ja nicht nur sozusagen seine höheren Kosten erstmal reinverdienen, sondern der soll ja besser sein als der Index. Das heißt, der muss ja sozusagen, der muss eine bessere Leistung haben. Mit der besseren Leistung muss er die höheren Kosten und noch mehr verdienen, damit er wirklich besser ist als der Index. Und das ist natürlich schon über alle Produkte hinweg sehr schwierig.
Und der ETF hingegen hat einfach zum Ziel eine möglichst genaue, eine möglichst saubere Abbildung des zugrunde liegenden Index. Was eher eine technische Aufgabe ist, muss man sagen.
Ja. Jetzt gehen wir mal auf die Kostenebene von einem ETF. Und jetzt werfe ich mal so ein paar Abkürzungen in den Raum und du kannst die hoffentlich mal so entschlüsseln. Ja, wir haben einmal die TOC, die Total Cost of Ownership. Dann haben wir die TER, die Gesamtkostenquote, also Total Expense Ratio in Englisch, Gesamtkostenquote in Deutsch. Dann gibt es noch die Tracking Difference, TD, und TE für Tracking Error, also Abbildungsdifferenz und, ja, wie sagt man richtig, Abweichung vielleicht vom Index, ja. Was hat es denn mit diesen ganzen Kennzahlen auf sich und welche ist denn die relevante eigentlich dann für den Investor?
Ja, du hast recht. Es schwirren da einige Abkürzungen durch den Raum. Wenn wir uns die Total Cost of Ownership angucken, die du jetzt zuerst erwähnt hast, das ist sozusagen eine Komplettkennziffer. Und diese Komplettkennziffer besteht eben aus den Kostenfaktoren, die bei dem Investor individuell entstehen, zum Beispiel Transaktionskosten, zum Beispiel die Depotgebühr, zum Beispiel die Börsenspesen, plus dann aber auch, und das bei Kauf und bei Verkauf, und dazu dann eben noch die Kosten, die durch das Produkt während der Dauer der Anlage entstehen. Das heißt, damit in dieser Kennziffer hast du aus meiner Sicht beide Ebenen sehr gut kombiniert. Aber sie enthält eben auch Anteile, die eben nur der individuelle Investor für sich selbst dann weiß und damit einrechnen kann. Die TER, das ist also das Total Expense Ratio, oder auch neuerdings gerne von Regulatoren verwendet, also von Aufsichtsbehörden, sind die Ongoing Charges, OGC. Das ist wiederum eine Kennziffer, die sich auf die Produktebene bezieht und darüber Ausschluss gibt in Prozent pro Jahr, wie teuer denn das Produkt selbst ist, also welche Kosten laufenderweise in diesem Produkt anfallen. Die Tracking Error und Tracking Differenz, das waren ja die zwei letzten, die du gerade nanntest, sind dann eher das Ergebnis, was man sich sozusagen historisch anschaut. Also die Tracking Differenz ist die Abweichung vom Index in absoluten Prozentzahlen gesehen. Also ETF hat 1,2% gemacht, Index hat 1,25% gemacht. Dann wäre die Differenz zwischen den beiden, die 0,05, wäre die Tracking-Differenz zum Beispiel. Der Tracking-Error wiederum ist die Schwankung, also die Standardabweichung zwischen der Performance des Index und des ETFs. Aus meiner Sicht ist der Tracking-Error als eigenständige Kennziffer nicht so wirklich gut zu verwenden, weil er eben wenig Ausschlag darüber gibt oder Aussagekraft darüber gibt, hat der ETF vielleicht den Index sogar geschlagen. Sondern er gibt eher etwas darüber aus, wie ist denn die Schwankung des ETFs, der ETF-Performance um den Index herum. Also wenn man aus meiner Sicht die Tracking Error verwenden möchte, was manche Leute gerne tun, dann würde ich das immer kombinieren mit der Tracking Differenz, damit man nochmal eine Idee hat, liegt der ETF denn gegenüber dem Index vorne oder hinten auf zum Beispiel jetzt mal ein Jahres- oder drei Jahreszeitraum.
Wie finde ich denn dann raus, welcher der beste ETF ist im Sinne von Kosten? Nämlich dann die Total Cost of Ownership, die kann ich eigentlich nicht heranziehen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil da ja sehr viel meine eigenen Gebühren enthalten sind und die wären ja für jeden ETF mehr oder weniger gleich. Ob ich jetzt den ETF A oder B kaufe, die Kosten sind im Zweifelsfall die gleichen. Also bleibt ja eigentlich nur noch die TER, die Gesamtkostenquote. Die Performance des ETFs könnte ich auch vergleichen, ja, und letztendlich dann die Tracking-Differenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Welche ist die beste aus deiner Sicht?
Also ich würde ehrlich gesagt eine Kombination verwenden. Also erstmal würde ich checken, wie kann ich denn von meinem Depot aus, von meinem Broker aus, den jetzt mal in der engeren Auswahl gefassten ETF handeln. Und wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt kein Listing in Deutschland, kein Cetra-Listing zum Beispiel, dann würde ich den schon mal ausklammern, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal groß, dass die Transaktionskosten für mich persönlich höher sein werden, als wenn es jetzt ein ETF ist, der zum Beispiel in Deutschland auf Cetra gelistet ist. Das wäre für mich Schritt 1. Schritt 2 ist genau das, was du sagtest, das ist dann die Produktebene. Und bei der Produktebene kann man aus meiner Sicht in zwei Fällen unterscheiden. Wenn du zum Beispiel einen Index hast, der von mehreren ETFs abgebildet wird, dann kannst du dir einfach auf 3 oder auf 5 Jahre angucken, wie haben denn in absoluten Zahlen diese verschiedenen ETFs auf den Zeitraum 3 oder 5 Jahre abgeschnitten. Und dann siehst du ja eine sehr, sehr reale Wertentwicklung für einen historischen Zeitraum in der Hoffnung, dass diese Aussage sozusagen auch in die Zukunft fortzuführen ist. Das geht aber natürlich nur dann, wenn der absolut identische Index abgebildet wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du sozusagen aus meiner Sicht auch so eine Art Ausweichlösung umschwenken. Und diese Ausweichlösung ist, du musst dir angucken, was ist die Tracking-Differenz, also was ist die Abweichung gewesen in den letzten 3 oder 5 Jahren von dem ETF zum Index und kannst daraus dann einen Schluss daraus ziehen, wie gut hat der Index das Ganze denn abgebildet, was ich möchte, sprich den Index. Und in dieser Abweichung drin sind natürlich auch schon die TR, sprich die laufenden Gebühren, die der ETF intern hat anfallen lassen. Das heißt, da siehst du dann das wahre Ergebnis für den historischen Zeitraum.
Jetzt habe ich in den vergangenen Monaten immer wieder mal gelesen, dass bestimmte ETF-Anbieter auch die TR senken von einzelnen ETFs. Warum ist das dann eigentlich so? Ist es nur der Konkurrenzdruck, dass da einfach andere Anbieter mit anderen Konditionen in den Markt kommen? Oder warum machen die Anbieter das?
Wettbewerb. Aus meiner Sicht ganz klar Wettbewerb. Guck dir die Supermarktpreise an. Auch da gibt es Schwankungen und bei ETFs zumeist in den letzten Monaten und Jahren eben nach unten. Aber Wettbewerb.
Wie sieht es denn aus bei der unterschiedlichen Indexreplikation? Kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, dass synthetisch abbildende ETFs günstiger sind oder teurer sind als physisch replizierende? Oder gibt es da im Sinne der Kosten auch noch irgendwelche Punkte, die ich beachten muss oder beachten sollte?
Also eine Grundregel kann man da, glaube ich, nicht feststellen. Was man sicherlich, wenn man irgendeine Tendenz braucht, sagen kann, ist, dass je breiter der Index und je exotischer die Indexkomponenten, tendenziell desto günstiger ist es wahrscheinlich, über einen synthetischen ETF abzubilden. Aber das muss im Einzelfall auch nicht unbedingt stimmen. Was man natürlich auch noch sagen kann, ist, dass wenn man einen sehr breiten Index hat, und den dann physisch abbildet, dass natürlich die Transaktionskosten, wenn es jetzt zu einem Rebalancing kommt, leicht höher sein können als beim synthetischen ETF, wo es dann eben nur um das Handeln des Trägerportfolios geht. Aber du merkst, ich bin hier relativ schwammig, also da kann man zwar so grobe Tendenzen feststellen, aber es ist nicht so, dass man da jetzt ganz klare, harte Regeln setzen könnte.
Und dann haben wir ja noch andere Anlageklassen. Da sind die Kosten ja auch unterschiedlich. Also man kann schon so gewisse Gruppierungen feststellen, dass, was weiß ich, Anleihen-ETFs vielleicht ein Tick günstiger sind als ganz klassische Industriestaaten, Aktien-ETFs, Emerging Markets wieder ein bisschen teurer. Also da gibt es schon so Tendenzen, wann was teurer ist oder nicht.
Ja, und die halten sich ehrlich gesagt auch schon über viele Jahre am Markt.
Wenn ich jetzt aber einen ETF, sagen wir, ich mache einen ETF-Vergleich, ja, meinetwegen irgendeinen Index, okay, ich habe hier eine Liste und kriege dann als Ergebnis 10 ETFs und jetzt sehe ich, dass da manche ETFs vielleicht 0,2 kosten und manche 0,5. Ist dann automatisch der mit 0,2 besser oder ist dann da vielleicht doch, wie du es vorhin gesagt hast, nochmal besser dann drauf zu schauen, die Performance sich nochmal anzuschauen, vielleicht auch die Tracking-Differenz anzuschauen, um wirklich festzustellen, ob der günstigste wirklich der beste ETF ist?
Ja, genau die Vorgehensweise, die du gerade beschrieben hast. Das ist zwar eine erste Indikation, aber wenn ich so eine doch schon ordentliche Differenz feststellen würde, würde ich immer erst nochmal im zweiten Schritt dann gucken, was war denn das historische Ergebnis, am liebsten irgendwie so über 3 Jahre hinweg, um zu gucken, war das denn wirklich auch in der Vergangenheit so, hat es das Ergebnis wirklich auch so gebracht oder gab es vielleicht andere Komponenten, die vielleicht gegenläufig waren und die vielleicht die in einem anderen Beispiel jetzt vielleicht leicht höhere TR wieder kompensiert haben.
Da steckt schon eine ganze Menge, Komplexität drin. Ja, man kann sich nicht nur auf die TR verlassen, habe ich jetzt mitgenommen, sondern man muss schon ein bisschen strukturierter vorgehen, wenn man da wirklich unter Kostenaspekten das Beste rausholen will. Aber da bewegen wir uns, das ist zumindest meine Meinung, natürlich schon auf einem sehr, sagen wir mal, niedrigen Niveau. Ja, ich glaube, der Kosteneffekt weg von Einzelaktien beispielsweise im Sinne von höherem Risiko hin zu Fonds, bei den Fonds von aktiven Fonds besser zu den ETFs. Das sind schon viel bessere Komponenten, die größere Schritte, den höheren Effekt auf mein Portfolio langfristig haben werden. Aktien zu Fonds, Risikostreuung, Risiken reduzieren, Fonds zu ETFs, Kosten deutlich reduzieren. Und wir haben uns jetzt ja sozusagen auf einer Optimierungsebene der ETF unterhalten. Und da kann man dann nochmal wie viel noch rausholen, wenn man das richtig macht? 0,1, 0,2% pro Jahr, was meinst du?
Also ich glaube, Markus, deine Beschreibung ist genau die richtige. Also wir haben uns gerade über irgendwie die dritte oder die vierte Ebene unterhalten. Die macht dir Spaß, die macht mir Spaß, weil ich damit jeden Tag zu tun habe. Aber was natürlich viel, viel wichtiger ist, ist erstmal der Schritt zum Investieren und dann zum diversifiziert Investieren. Und ich glaube, wenn man diese zwei Schritte erstmal vorangegangen ist, dann ist das, was wir gerade tun, Für uns beide macht es Spaß, es ist ein schöner Zeitvertreib, aber es ist sozusagen, wie du auch sagst, es wird das Endergebnis nicht so entscheidend verändern, dass man sich jetzt für Ja oder Nein entscheidet. Mhm. Aber es ist auch klar, wir hatten es gerade am Anfang, über lange Horizonte, 10, 15, 20 Jahre, summiert sich natürlich schon was auf. Das heißt also, Kosten zu vermeiden ist ein gutes Ziel. Das sollte jeder Investor auch haben. Aber es sollte einen auch nicht überwältigen. Es sollte auch nicht dazu führen, dass man das ganze Thema gar nicht erst angeht.
Ja, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt zum Beispiel zu sagen, oh, der eine ETF, der hat 0,1 niedrige Kosten und auf der anderen Seite habe ich mein Depot noch bei irgendeiner Hausbank, die 0,5% Depotgebühren pro Jahr berechnet. Ja, also dann würde ich erst mal da ansetzen, zu irgendeinem Broker wechseln, wo ich keine Depotgebühren habe oder wo eine Transaktion nicht 50 Euro kostet, sondern vielleicht nur 10 Euro. Da ist der Effekt halt nochmal deutlich größer, als wie jetzt quasi auf der untersten Ebene der ETFs nochmal eine Feinjustierung vorzunehmen. Also wenn die anderen Sachen müssen zuerst gemacht werden, bevor ich dann da auch reingehen kann, oder?
Ja, absolut. Und das Wort, was du vorhin in den Mund genommen hast, Optimierung, ist das, was wir beide sozusagen gerade auf der vierten Stufe besprochen haben. Mhm. Aber wahrscheinlich kann man, wenn man effizient nur vorgehen will, in der ersten, zweiten und dritten Stufe auch schon sehr viel rausholen. Und dann muss man sich überlegen, ob man noch Spaß an der vierten Stufe hat, an der wir beide Spaß haben.
Und das Gute ist ja auch, du hast es vorhin schon erwähnt, ja, der Wettbewerb sorgt ja auch dafür, dass wir als Investoren alle in die gleichen ETFs investieren. Das heißt, ob eine Allianz jetzt ein Produkt von euch zum Beispiel kauft von Amundi oder ich das für 500 Euro kaufe, das ist das gleiche Produkt. Und wenn es jetzt, sage ich mal, der Allianz nicht gefällt und es ist zu teuer, dann wird die schon dafür sorgen, dass ihr eure Gebühren senken müsst.
Ja, das ist eben genau das Prinzip ETF. Es ist für jeden da, jeder kann es kaufen und wir machen vom Preis natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt deinen 50-Euro-Sparplan einmal im Quartal ausführst oder ob ein großer Investor da seine 250 Millionen drin investiert hat. Der Preis dieses ETFs ist derselbe und du partizipierst einfach mit davon, dass da viel Geld effizient in einem Vehikel verwaltet wird.
Ja. Arne, vielen Dank für die Einführung in die Welt der Kosten rund um ETFs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren ein paar interessante Aspekte dabei und gerne lade ich dich nochmal zum Gespräch ein. Wir müssen dann abstimmen, was wir machen, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das kommt ganz gut an bei unseren Zuschauern. Danke für die Zeit. Gerne bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank dir, Markus, und einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao. So, das war der Talk mit Arne Scheel zum Thema Kosten von ETFs. Haben wir alle deine Fragen beantwortet? Wenn nein, dann kannst du gerne einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Dann werden wir deine Frage im Nachgang noch beantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier wiedersehen auf dem Extra ETF YouTube-Kanal und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst und für dieses Video ein Like da lässt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.